Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 11.12.2003.
Serviert. Ja, liebe Freunde, wir haben jetzt schon vor längerer Zeit gesprochen über die Schicksalszusammenhänge, die die Menschen in die anthroposophische Bewegung zusammengeführt haben, begonnen zumindest davon zu sprechen. Und wir sprachen davon, dass es im Grunde zwei Hauptströmungen gibt, aus denen sich sozusagen die Anthroposophen rekrutieren. Die eine Strömung ist die, das sind Menschen, die eine Verkörperung hatten zur Zeit des frühen Christentums, so etwa nach dem Urchristentum, also 3., 4. Jahrhundert bis hinauf zum 7., 8. Jahrhundert. Und die damals auch in einen gewissen Konflikt gekommen sind mit dem, was sich immer mehr etabliert hat als äußeres Kirchenchristentum. Also als das Christentum eben dann aus den Katakomben herausgestiegen ist, hat es ja eigentlich die römischen Strukturen übernommen und ist also immer mehr etwas Äußeres geworden, schon in der damaligen Zeit. Und diese Menschen hatten damit Probleme und sind aus dem heraus das geworden, was Rudolf Steiner bezeichnet als Christentum müde. Weil sie eigentlich also in dem, was sich als Kirchenchristentum zu etablieren begann, nicht mehr den eigentlichen geistigen Impuls spüren konnten drinnen. Eine andere Gruppe hatte eine wesentliche, maßgebliche Inkarnation in der vorchristlichen Zeit schon, zur Zeit Alexanderzeit herum, in dieser Größenordnung ungefähr, noch sehr verbunden damals mit den alten heidnischen Mysterien, teilweise noch mit hellsichtigem Blick damals versehen, ausklingend natürlich langsam. Und diese Seelen waren während der Zeit des Christuslebens auf Erden nicht verkörpert auf der Erde. Also sie sind erst dann später wieder gekommen, so erst nach dem 7. Jahrhundert in etwa, sagt Rudolf Steiner. Und sie haben aber dieses Christus-Ereignis von der geistigen Welt aus miterlebt und haben daraus entwickelt eine sehr starke Sehnsucht nach dem Christentum oder das Kennenzulernen hier auf Erden. Denn den Kern des Christentums kann man eigentlich nur hier auf Erden kennenlernen. Aus diesen zwei großen Strömungen sind hervorgegangen eben Menschen, die einerseits die Aufgabe hatten, den Intellekt zu pflegen. Und zwar sind das interessanterweise gerade die aus der vorchristlichen Zeit noch kommen, also die christentumssehnsüchtigen Menschen. Das sind die dann in späterer Zeit herunterkommen und die Rudolf Steiner auch bezeichnet als die Aristoteliker, die also den logischen Verstand sehr stark entwickeln, die in dieser Zeit gerade alles das, was sie in der vorhergehenden Inkarnation noch an Hellsichtigkeit eventuell hatten, wo das völlig verschwunden ist. Und die jetzt ganz stark darauf aus sind, ihren eigenständigen Intellekt auszubilden. Und gerade darin etwas sehr Wesentliches für das Christentum sehen, und das ist ja auch eigentlich der zentrale Punkt, dass der Mensch im Christentum auf sich selbst, auf sein eigenes Ich gestellt wird. Das ist einer der ganz zentralen Punkte. Der Christus ist eigentlich der, der uns den Weg dazu bahnt, dass wir uns auf die eigenen Füße sozusagen stellen und die also auch das Geistvertrauen und den Glauben behalten, auch wenn sie die Hellsichtigkeit verloren haben, die alte. Also selig sind, die da nicht schauen und doch glauben. Und die jetzt aus den Kräften ihrer eigenen Seele heraus ein wirkliches Eigendenken entwickeln, das es vorher noch nicht so wirklich gegeben hat. Ich meine, Aristoteles war so der erste Anstoß dazu, aber so richtig kommt das erst in der nachchristlichen Zeit dann heraus, wo die Menschen sich immer mehr bewusst werden, oder diese Menschen zumindest bewusst werden, ich bin es, der denkt. Vorher war Denken immer so empfunden, als das ist Inspiration von außen. Das hat man so sehr deutlich gespürt. Nicht ich denke, sondern ich nehme eigentlich den Gedankengehalt der Welt wahr. Unter Umständen, wenn sie noch sehr entwickelt waren, die Menschen, dann konnten sie sogar das einzelnen Wesen zuordnen, die diese Gedanken durch die Welt tragen. Später dann ist es nicht mehr so ein Leben in einer allgemeinen Gedankenwelt. Aber immerhin, man war sich bewusst, das spricht eigentlich geistig von außen zu mir. Nicht ich mache die Gedanken. Ich kann das eigentlich gar nicht. Die Aristoteliker stellen sich aber jetzt ganz darauf, auf das Eigendenken. Sie selbst formen die Gedanken und sie stellen nur eines fest, die Gedanken, die ich mir mit meiner geistigen schöpferischen Kraft bilde, die stehen gar nicht im Widerspruch mit dem, was aus der Offenbarung herauskommt, also was in den alten Schriften steht, was in der Überlieferung steht, sondern das stimmt eigentlich zusammen. Und das heißt, das, was ich in mir geistig bilden kann, ist eigentlich gleicher Art wie das, was draußen als Gottes Gedanken, wenn Sie so wollen, in der Welt wirkt. Aus dieser Gruppe der Aristoteliker ist dann vor allem die Strömung der Scholastik herausgegangen im Mittelalter, im Hochmittelalter. Also so im 13., beginnend 13. Jahrhundert stark dann. Und das ist eine Zeit, von der Rudolf Steiner deutlich sagt, um 1250 herum, sagt Rudolf Steiner, war eine Zeit der absoluten geistigen Verfinsterung, wo selbst hohe Eingeweihte nicht wirkliche Einblicke in die geistige Welt hatten. Das ist eine Periode, die nur kurz gedauert hat, Jahre, zwei Jahrzehnte, vielleicht nicht sehr lange, aber eine kurze Periode einer absoluten Verfinsterung, und danach eigentlich kommt so richtig die Scholastik dann in Schwung. Davor ist eine Zeit, wo jetzt nicht die Aristoteliker wirken, sondern wo jene Seelen wirken, vor allem die wir zu diesen christentumsmüden Seelen rechnen, die also verkörpert waren in den ersten christlichen Jahrhunderten, die noch einen starken Eindruck eigentlich des Urchristentums in sich trugen, des kosmisch orientierten Urchristentums. Und diese Seelen schließen sich eher der platonischen Richtung an. Die haben also noch weniger dieses Eigendenken, sondern mehr Denken ist eigentlich Inspiration von außen. Also Einsprechung durch andere geistige Wesenheiten. Sie konnten das also noch sehr, sehr real wahrnehmen. Und diese Platoniker, wie man sie ohne weiteres nennen kann, die gerade in ihrer christlichen Lehre unheimlich viel also aus der Antike übernommen haben, das ist ja ganz interessant, also das ist ganz weit weg von irgendeiner Dogmatik oder so, sondern da lebt also hauptsächlich die Antike drin. Und sie versuchen es schon also mit dem Christentum in Einklang zu bringen, aber eigentlich ist es fast eine christliche platonische Schule, die gepflegt wird. Und das ist die Schule von Chartres, die also blüht, eine richtige Blüte hat etwa von 1000 an bis 1200. Und dann wird sie abgelöst von der Hochscholastik, die also dann vor allem in Paris das Hauptzentrum hat, wo dann auch etwa Thomas von Aquin lehrt. Aber vorher ist das Zentrum Chartres, und Chartres ist ja ein alter, sehr alter Kultplatz gewesen, der sich ja auch auszeichnet durch die Kreuzung bedeutender ätherischer Kraftströme, also dass sie auch Routengänger und so feststellen können. Im Grunde gilt das ja für jede Kultstätte, also alle Kultstätten und alle bedeutenden Kirchen, weiß man ja, dass da auch früher Kultstätten waren, und das gilt also ganz besonders auch für Chartres. In Chartres ist das Interessante, dass schon in der vorchristlichen Zeit, zur Zeit der Druiden, der keltischen Druiden, dort eigentlich die Jungfrau mit dem Kind verehrt wurde. Es soll also sogar eine Statue gegeben haben, die das abbildet, die Jungfrau mit dem Kind. Und Rudolf Steiner sagt ja, dass gerade die druidischen, die irisch-keltischen Eingeweihten, dass die ja auch in ihrer Hellsichtigkeit etwa das Mysterium von Golgatha und überhaupt das Christusereignis miterlebt haben und dass das eigentlich für sie etwas Selbstverständliches war. Und hier in Chartres ist es eben besonders das Erlebnis der Christgeburt oder Jesusgeburt, das hier miterlebt wurde und was hier gepflegt wurde. Und daher, als dann das Christentum aber später kam, war das eigentlich von der Anschauung her nichts Neues im Grunde. Es war etwas, was man bruchlos übernommen hat. Und es gingen eigentlich so allmählich die alten druidischen Einweihungsschulen einfach in die christlichen Schulen über. Und es hat sehr viel von dem druidischen Element noch mitgewirkt in dieser Schule von Chartres. Es hat mitgewirkt eben das, was aus dem Platonismus vor allem, also aus der Antike herauskommt. Und es war eigentlich relativ wenig von so offizieller kirchlicher Dogmatik drinnen. Also eine sehr freie Anschauungsweise eigentlich, die da war. Vorbereitet das Ganze, um es aufzunehmen, war sicher auch, dass das römische Element durch Caesar hineingekommen ist. Also es war schon auch das römische Element irgendwo drinnen, so als Vermittlungsbrücke. Und man hat also das Christentum dort ganz, ganz bruchlos aufgenommen. Und um 1000 herum beginnt dann so die wirkliche Blüte der eigentlichen Schule von Chartres. Da gibt es zum Beispiel den großen Fulbertus. Fulbertus kommt etwa um 1000 nach Chartres und wird von seinen Schülern geradezu als der verehrenswürdige Sokrates bezeichnet. Weil er also ganz diese sokratische Lehrmethode angewandt hat und eigentlich wirklich im Grunde eine Akademie im platonischen Sinne betrieben hat. Und daneben war er auch Baumeister und Organisator. Mit ihm beginnt eigentlich die Zeit des Kirchenbaus in Chartres. Ich meine, bis dahin gab es da einfaches Holzkirchel. Er lässt als allererstes eine neue Kirche bauen, allerdings auch noch eine Holzkirche, aber in viel größerem Maßstab, und er treibt dazu die Mittel in ganz Europa auf. Also er dürfte auch ein sehr geschickter Finanzmann gewesen sein. Er weiß die Leute zu begeistern dafür, erstens für den Kirchenbau dort hinzukommen, oder wenn sie nicht hinkommen, dann zumindest kräftig zu spenden dafür. Also was weiß ich, König Knut von Dänemark oder so spendet großzügig. Und es wird also eine erste große hölzerne Kathedrale errichtet, die aber schon nach 3 oder 4 Jahren vom Blitz getroffen wird und völlig abbrennt. Völlig abbrennt. Also es war kaum fertig, und das ist überhaupt das interessante Schicksal von Chartres, dass dort in den 350 Jahren bis zu dem Zeitpunkt, wo die heutige Kathedrale fertig wurde, dass es insgesamt 13 Mal vom Feuer verwüstet wurde. Also es ist immer wieder von vorne beginnen, immer wieder von vorne beginnen, bis es die endgültige Gestalt bekommt. Und das ist so in gewisser Weise ein Reifungsprozess. Es ist immer wieder so, steigt wie Phönix aus der Asche, steigt dieses Chartres empor, um in immer vollkommenerer Gestalt sozusagen dazustehen. Und gerade Chartres ist ja ganz besonders wirklich in diese ätherischen Strömungen, die dort sind, absolut hineingebaut. Also man muss wissen, dass diese Baumeister von damals, eben vor allem auch so ein Fulbertus schon, dass die außergewöhnliche Kenntnisse haben mussten, dieser Kraftströmungen, die dort herrschen. Weil die Architektur ist nicht einfach am Reißbrett entworfen, sondern sie ist eigentlich abgelauscht in Ätherströmungen, die dort sind, und da hineingebaut ist die Kirche. Etwas, was noch ganz selbstverständlich war bei den griechischen Tempeln, da war das ganz selbstverständlich, und gerade diese Platoniker, die hatten noch ein sehr starkes Empfinden dafür. Und sie hatten auch ein starkes Empfinden dafür, wie man eventuell noch Korrekturen anbringt, weil es ist ja so, dass diese Ätherströmungen dann teilweise von Kräften, die aus der Erde kommen, gestört oder verzerrt werden durch Wasserläufe und dergleichen. Und auch da vermutet man heute, dass da auch unterirdische Wassergräben angelegt wurden, um eben entsprechende Strömungen zu erzeugen oder das in richtige Bahnen zu lenken. Das ist alles heute noch nicht wirklich erforscht, was da alles im Untergrund noch darunter ist, unter diesem Hügel von Chartres. Aber es ist auf jeden Fall, Routengänger können das leicht feststellen, es gibt also sehr regelmäßige Wasserströmungen, auch darunter, die nicht natürlichen Ursprungs sein dürften. Und die sehr zusammenhängen mit den Stellen, wo dann die einzelnen Pfeiler stehen und dergleichen.
Da fällt mir unser Bach ein, diese Kultstätte.
Mhm.
Da ist das Fundament der Kapelle, ist keine große Sache, aber ist mit Gräben, also mit so Steingräben, Steinrinnen unterzogen.
Ja.
Unterrechtsbach.
So Weinviertel,
ja. Und dann circa 5 Kilometer außerhalb.
Und
was war das? Kennt ihr das? Ja, das geht also sicher vor Christus.
Geht sicher zurück.
Es gibt dort zwei Steine, Heilsteine, die also gemessen sind und die ein besonderes magnetisches Feld haben und wo man sich auch nicht länger als eine Stunde hinsetzen soll.
Ja.
Dann sind wir aufgeladen.
Dann kann man
sich
in die Schuhe folgen. Genau, das leuchtet alles.
Ich denke, das ist der Englisch.
Ja. Richtig, ja. An sich war das eine nicht unübliche Praxis. Also auch in den alten Kultstätten oder so hat man das oft gemacht, dass man also Wassergräben, Wasseradern gelegt oder umgelenkt hat, eben um die Kraftströmungen entsprechend zu beeinflussen. Das ist also eine durchaus gängige Praxis gewesen. Nur hat sich dann später immer mehr die Kenntnis davon verloren, aber gerade dort in Chartres dürfte man also noch sehr, sehr viele Kenntnisse davon gehabt haben. Und das Interessante ist eben wirklich, dass durch dieses immer wieder vernichtet werden, durch das Feuer und wieder aufbauen, das immer perfekter in das hineingebaut ist. Also es spielen dort gerade die Naturätherkräfte eine sehr starke Rolle in Chartres. Das ist eine ganz andere Atmosphäre dadurch als etwa in Paris dann. Ich meine natürlich auch Notre Dame oder sowas steht natürlich auch auf starken Plätzen, keine Frage. Aber trotzdem ist dieses ganze Leben in einer Stadt wie Paris auch zur damaligen Zeit etwas, was also diese ganzen Naturätherströmungen durcheinander bringt im Grunde. Und was aber gerade dadurch die Möglichkeit bietet, den eigenständigen Intellekt stärker zu entwickeln. Während hier sehr viele Inspirationen natürlich auch durch diese Naturkräfte kommen. Und es wird nicht umsonst, gerade in der Schule von Chartres, sehr oft auch von der Göttin Natura gesprochen. Also etwas, was eigentlich gar keine christliche Vorstellung eigentlich ist, aber im Sinne der Schule von Chartres wird es das auch. Und man spricht manchmal von der Göttin Natura und manchmal von der Jungfrau Maria. Und das ist eigentlich kein wirklicher Bruch dazwischen. Es ist einfach dieses jungfräuliche Element, Und die Verehrung der heiligen Jungfrau, wie immer man sie nennt, ist also das Zentrale eigentlich gerade in dieser Schule von Chartres. Also Fulbertus zum Beispiel erklärt den Namen der Maria als Stella Maris, Stern des Meeres, also Polarstern. Und er meint also so wie der Polarstern den Seeleuten auf See den Weg, den sicheren Weg weist, so ist eigentlich die heilige Jungfrau, der sichere Stern, der den Menschen auf seiner Entwicklungsbahn leitet. Und es geht darum, vor allem wenn es um dieses jungfräuliche Element geht, geht es immer darum, um die Reinigung des Astralleibes und Umwandlung desselben in Geist selbst. Das ist also das Kernmotiv, das hier in Chartres eine Rolle spielt.
Entschuldigung,
ja.
Die Inder haben da die Göttin Kali.
Ja.
Auch für die Reinigung.
Ja. Es gibt es überall. Ich meine, bei den Ägyptern war es die Isis im Grunde. Es ist also immer wieder dasselbe Motiv, das kommt. Und das geht immer eigentlich auf, das sind die Kräfte des Astralleibes, die wieder jungfräulich werden sollen.
Und zwar durch Erschaffen, dadurch erhalten und zerstören.
Das ist der richtige Lebenskreislauf auch, richtig. Ja, zum Beispiel dieser Fulbertus erzählt dann auch immer wieder gern die Theophilus-Legende. Die Theophilus-Legende, das ist im Grunde die Faustsage. Der Theophilus hat sich dem Teufel verschrieben und also kommt schon in ärgste Nöte und soll schon fast zur Hölle fahren und er kann nur dadurch gerettet werden, dass er also in inbrünstiger Reue zur Jungfrau Maria betet und sich mit ihr verbindet und dann kann er gerettet werden. Also das ewig Weibliche zieht uns hinan. Also die Faustsage mit dem Ende, wie es eigentlich Goethe dann beschreibt. Das war im Mittelalter, also gerade um diese Zeit, eine sehr gängige Sage und eine sehr gängige Legendenerzählung. Und man muss sich jetzt fragen, aber welche Kräfte werden dafür aufgewandt, um jetzt den Astralleib umzuwandeln, um ihn zu bilden, um sozusagen den Seelenleib des Menschen zu bilden und ihn umzubilden. Naja, welche Kräfte sind es überhaupt, die für die Bildung verwendet werden? Es sind die Bildekräfte. Die Bildekräfte, das sind Ätherkräfte, die zunächst den Körper bauen und wenn der Körper bis zu einem gewissen Grad ausgereift ist, also beginnend so mit dem 7. Lebensjahr ungefähr, dann wird ein Teil dieser Ätherkräfte frei und kann jetzt verwendet werden, um nicht mehr den Körper zu bilden, sondern die Seele zu formen, darin formend zu wirken. Es sind also im Grunde eigentlich Naturätherkräfte, die hereingekommen sind, die wir aus der ganzen Natur gesammelt haben, die zuerst unseren Körper bauen und die wir dann in vernünftiger und gezielter Weise verwenden müssen, um die Seele umzubilden. Und im Grunde sind es sieben große, deutlich unterscheidbare Bildekräfteformen, die darin wirken, die einfach zusammenhängen mit den sieben Planeten. Weil daher kommen sie, sind ja eigentlich kosmische Kräfte. Die Ätherkräfte sind ja keine irdischen, keine terrestrischen Kräfte, sondern kosmische Kräfte. Und daher hängen sie zusammen eben mit dem Planetensystem vor allem. Also es ist weniger der Fixsternhimmel, der dahinter steht, sondern diese dynamisch beweglichen Kräfte des Planetensystems. Die wirken damit, wir werden dann gleich sehen, welche Bedeutung das hat für die Schule von Chartres. Vielleicht noch vorher etwas Wichtiges, um noch einmal deutlich zu unterstreichen, dass man nichts gegeben hat auf das Eigendenken. Das könnte man sich heute gar nicht so vorstellen. Also wir würden heute vor Empörung wahrscheinlich dort aufstehen in der Schule von Chartres und würde man doch eine eigene Meinung bilden. Nein, das war eigentlich ganz und gar verpönt, sondern die Pflege der lebendigen Tradition war wichtig. Zurück zu den Alten war das Losungswort. Und also zurück hieß da vor allem eben zurück zur Antike, aber und nicht eigentlich im Sinne einer Renaissance oder Neugeburt, sondern es war eigentlich noch ein Rest, der noch lebendig war. Etwa die Renaissance, die dann später in der Neuzeit heraufkommt, ist eine Wiederentdeckung und ein Versuch, es wieder zu beleben, was aber dann schon etliche Jahrzehnte und Jahrhunderte verschwunden war oder tot war und dann auf ganz andere Weise herausgekommen ist. Hier in Chartres war es eigentlich sozusagen der letzte Rest oder der letzte Fluchtpunkt der Antike, könnte man sagen, dieser Kräfte. Und da gibt es zum Beispiel also diesen relativ bekannten Ausspruch, der interessanterweise oft verschiedensten Leuten zugeschrieben wird, aber da hat er seinen Ursprung. Und zwar einer dieser Lehrer von Chartres, der Johannes von Salisbury, sagt über seinen großen Lehrer, den Bernardus von Chartres, der einer der größten Lehrer dort war, der großes Werk geschrieben hat über Mikrokosmos und Makrokosmos und welche Beziehung sie zueinander haben. Über den schreibt er, also es sagte Bernardus von Chartres, wir seien Zwerge, die sich auf die Schultern von Riesen gesetzt haben, auf das wir mehr als jene und Entfernteres zu sehen vermöchten, nicht etwa durch die Schärfe unseres eigenen Gesichtes oder die ragende Größe unseres Körpers, sondern weil wir in die Höhe emporgehoben und hinaufgeführt werden durch die Größe der Riesen. Und die Riesen, das sind eben die der Antike, der Vergangenheit. Und auf die hat man sich zu stützen und das ist das Wesentliche. Interessant ist ja, dass Newton zum Beispiel genau dasselbe Zitat gebraucht hat, und es wird meistens heute Newton zugeschrieben, dass der das gesagt hat. Aber er kannte offensichtlich auch diese alten Schriften. Er hat ja tatsächlich auch viel diese alten Schriften studiert. Also weil der Newton war ja nicht nur der moderne Wissenschaftler, sondern das war ja damals noch eine absolute Grauzone zwischen Chemie und Alchemie und Mystik, und hat sich intensiv mit der Apokalypse beschäftigt. Wie viel er verstanden hat, ist ein anderes Kapitel, aber es, wenn man in sich so denkt als modernen Wissenschaftler, ist das eigentlich ein völlig falsches Bild. Wir haben also gesprochen von diesen Ätherkräften, die mit den Planetenkräften zusammenhängen. Diese Kräfte, die den Ätherleib des Menschen bauen, der dann weiter den physischen Leib bildet, die sammeln wir uns ja eigentlich auf unserem Weg vor der Geburt eben durch die Planetensphären herunter. Also wenn wir nach dem Tod unseren Weg hinaufgehen, bis an die Fixsternsphäre heran, wenn wir herunterkommen, sammeln wir dabei auch sozusagen die Ätherkräfte zusammen, die mit den einzelnen Planetensphären verbunden sind. Mit dem steigen wir also langsam herunter. Und das sind die Kräfte, die also eben zunächst den Körper bilden. Und dann, wenn sie den Körper gebildet haben, dann wird ein Teil davon frei, und die Kunst, die vor allem die Platoniker hatten, oder sie versuchten möglichst viel von dem wieder ins Bewusstsein zu heben, von diesen Kräften. Und dadurch eben, wie Platon sagt, Erkenntnis ist eigentlich Erinnerung an das vorgeburtliche Leben. Also ganz konkret an dieses Heruntersteigen durch die Planetensphären und welche Kräfte damit verbunden sind. Und das hat man jetzt versucht, ganz gezielt zu schulen, hier in Chartres. Die Wiedererinnerung an dieses Heruntersteigen durch die Planetensphären, durch die 7 Planetensphären. Und deswegen hat man vor allem gepflegt die 7 freien Künste. Das war also im Mittelalter bis dahin eigentlich überhaupt allgemein die Hauptausbildungsrichtung, sozusagen die 7 freien Künste zu pflegen, aber ganz besonders intensiv eben hier in Chartres. Wobei diese 7 freien Künste nicht einfach Wissenschaften waren. Sie heißen ja auch Künste. Mit Recht heißen sie Künste, weil es nicht darum ging, sich ein Wissen anzueignen, sondern Fähigkeiten auszubilden. Ein Können auszubilden. Kunst hat immer was mit Können zu tun. Und sie wurden gerade von den Menschen in Chartres durchaus diese 7 Kräfte, diese 7 Künste geradezu wesenhaft erlebt. Es sind also einfach die Wesen, die mit diesen Planetensphären zusammenhängen, die wurden erlebt, und sie wurden immer wieder geschildert als 7 Jungfrauen. Dass es 7 Jungfrauen sind, zeigt wieder deutlich, das sind aber jetzt die Kräfte, die unseren Astralleib, unseren Seelenleib bilden sollen. Das heißt, die den wieder jungfräulich machen sollen. Dass, wenn wir diese Kräfte, die zuerst den Körper gebildet haben, wenn es uns gelingt, etwas von denen auch in die Bildung der Seele hineinzutragen, dann wird der Astralleib wieder jungfräulich, oder zum Teil zumindest, oder geht zumindest in diese Richtung. Und da gibt es immer wieder die Schilderung bei allen eigentlich diesen Lehrern von Chartres, immer wieder, heute betrachtet man das halt als Allegorien, also man hat das halt personifiziert oder so, aber man muss denken, dass das tatsächlich noch das reale Erleben dieser Menschen war. Sie haben das noch erlebt, also in traumbildartigen Visionen, eben als 7 Jungfrauen, die sich scharen um die Jungfrau Sophia oder um die Jungfrau Maria, wie immer man sie nennen will. Also die Jungfrau Sophia oder Jungfrau Maria, das ist eben der völlig gereinigte Astralleib. Und die 7 Jungfrauen sind ihre Helferinnen sozusagen, und sie kommt eigentlich nie ohne diese 7, die mithelfen bei diesem großen Werk. Und Philosophie in diesem Sinne war eben wirklich Liebesdienst an der Jungfrau Sophia. So hat man es aufgefasst. Oder auch an der Göttin Natura. Das war gleichbedeutend und daher auch immer dort ein ganz starker Bezug zu den Naturkräften. Das hatte man auch. Also man war noch nicht dort wirklich fremd geworden, den Naturkräften. Man hat nur gespürt, es kommt eine Zeit herauf, in der diese Naturkräfte immer mehr zurückgedrängt werden und wo die Menschen immer weniger Verständnis davon haben. Aber man versuchte es noch sehr stark zu pflegen. Und man hatte dadurch das deutliche Empfinden, die Kräfte, die ich in mir verwende, um meine Seele zu bilden, sind dieselben Kräfte, die draußen in der Natur wirken. Und ich muss eigentlich das in Einklang irgendwo bringen, diese beiden Seiten. Wenn ich das tue, dann kann eigentlich erst so richtig das Ich da einziehen und kann sozusagen sich behaupten da drinnen, sonst wird es immer wieder vom Astralleib weggespült irgendwo. Das erleben wir ja heute immer noch sehr stark. Also dann kann diese Jungfrau Sophia sozusagen überleuchtet werden vom Heiligen Geist, wie immer man es nennen will, also vom geistigen Funken, der stark hineindringt. Das ist aber eigentlich der Funke des Ich, der hineinkommt, nichts anderes. Sozusagen das große Welten-Ich, das hier ein kleines Feuer entzündet und dann wird es unser Ich. Aber dieses Ich dann besonders auszubilden, das ist dann wieder die Aufgabe der Aristoteliker, die jetzt aus diesem Ich heraus, aus dem kleinen Fünkchen in ihrem Eigendenken entwickeln eigenständige Gedanken, die nicht mehr Inspirationen sind, aber sie brauchen als Vorbereitung eben diese Schule von Chartres, die den Astralleib zuerst reinigt und umwandelt teilweise schon den Geist selbst. Zumindest in einer vorläufigen Weise, weil so richtige Umwandlung zum Geist selbst ist erst dann da, wenn auch das Ich dabei stark ist, also das Eigenständige. Das ist in der Schule von Chartres noch nicht so stark da, sondern es ist die Vorbereitung dazu. Und der Weg also dazu waren diese sieben freien Künste. Also da hat man unterschieden das Trivium und das Quadrivium, also wenn man sie so aufzählt, von unten beginnend, was die Grammatik, ja aber Grammatik, ja natürlich lateinische Grammatik, aber nicht ganz so trocken, nur wie wir es vielleicht heute machen, sondern Grammatik war die Auseinandersetzung mit dem Wort. Und wenn man weiß, welche Bedeutung das Wort im Christlichen hat, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dann war das die Gesinnung, die dahinter stand. Also so hat man sich damit beschäftigt und hat versucht, die Gesetze der Grammatik aus dieser Sicht heraus zu verstehen. Etwa, was weiß ich, der Bernardus Silvestris war das, glaube ich, gibt es einmal ein Beispiel, also wenn ich ein Hauptwort hernehme, etwa weiß, das Weiße, dann ist für ihn zugleich ein Bild für die jungfräuliche Reinheit, schlechthin. Das ist geradezu das geistige Urbild der jungfräulichen Reinheit, ist also so etwas wie das platonische Urbild der Reinheit. Wenn ich weitergehe, es in ein Tätigkeitswort verwandle, weiß werden oder weißigen sozusagen, wir haben im Deutschen gar kein so richtiges Wort dazu, aber weiß werden, dann ist es schon auf dem Weg, wo es eigentlich die geistige Welt verlässt, den urbildhaften Charakter und beginnt sozusagen die äußere Welt zu durchdringen und die jetzt mit ihrer Natur zu durchfärben sozusagen. Und wenn es dann nur mehr als Eigenschaftswort an den Dingen haftet, dieses oder jenes ist weiß, dann ist es eigentlich ganz von seinem Ursprung weggekommen, ist ganz ins Äußere hereingekommen. Also es ist der Weg vom Urbild zum äußeren Abbild, zum Abglanz eigentlich. Nur im farbigen Abglanz haben wir das Leben, was der Goethe so schön sagt. Also so in dieser Art wurde Grammatik dort gelehrt. Das ist so ein winziges Beispiel dazu. Und dieses Studium der Grammatik hängt sehr stark zusammen mit den Mondenkräften. Also diese einzelnen sieben Künste hängen mit den einzelnen Planetensphären zusammen. Die Grammatik mit dem Mond, dann als nächstes die Dialektik. Also da fängt schon das Logische an. Man sucht eigentlich im Wechselgespräch das Wahre, wobei Dialektik damals wirklich noch mehr das Wechselgespräch ist. Hängt mit der Merkursphäre zusammen. Dann die Rhetorik. Die Rhetorik, die eigentlich, Ausdruck der Liebe im Gesprochenen sein sollte. Der Liebe zu dem, was man erzählt. Der Begeisterung, die dahinter ist. Hängt mit der Venus zusammen. Mit der Venussphäre. Also die Rhetorik hat eigentlich jetzt den Sinn, das, was in der Grammatik, in der Dialektik drinnen ist, beide haben mit dem Wort zu tun, aber jetzt so zu färben, dass wirklich die Liebe durchkommt, durch das Ganze. Also, ich weiß nicht, ob alle Rhetoriker heute das als ihr Hauptmotiv haben, aber bitte, damals hat man eigentlich das als Hauptmotiv gehabt, die christliche Liebe zu pflegen in der Rede. Die sollte eigentlich überströmen auf die Menschen. Dann ist man also in der Venussphäre. Und wenn man dann weiter aufsteigt, kommt man in die Sphäre der Sphärenharmonie. Wir haben das schon einmal besprochen, als wir über den Weg des Toten hinauf in die geistige Welt gesprochen haben. Da beginnt mit der Sonnensphäre, beginnt eigentlich so richtig die Sphärenharmonie aufzuklingen. Die Sonne tönt nach alter Weise, also Goethe hat da noch gewisse Kenntnisse gehabt. Die Musik als nächste der sieben Künste, die mit der Sonnensphäre zusammenhängt. Und dann weiter mit dem Mars, übergeht jetzt in etwas anderes, in die Arithmetik, in das Zählen. In das Zählen. Da wirkt der Mars mit, der jetzt noch ein bisschen zerstückelt und zerkleinert natürlich wirkt und es wird strenger das Ganze irgendwo, aber auch exakter und präziser. Was zuerst nur harmonisch klingt, wird jetzt sozusagen präzise festgelegt in der Marssphäre. Und dort wird die Arithmetik gepflegt, das Zählen, das Rechnen, die Arithmetik. Und dann bekommt das Ganze sogar Gewicht, aber geistiges Gewicht in der Jupitersphäre. Und geistiges Gewicht bekommt es dadurch, dass man Geometrie betreibt. Dass es jetzt nicht nur ein Wirken in der Zeit ist, sondern dass es ein Gestalten im Raum ist. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Da, aus der Geometrie, da kommen zum Beispiel die Impulse natürlich, die Baumeister von Chartres gebraucht haben. Die kommen dann von dort ganz stark heraus. Also es war auch nicht so Geometrie wahrscheinlich, wie wir es heute in der Schule lernen, sondern es war vor allem ein Entdecken der Geometrie, die in der Natur selber wirkt. Und wenn man gerade diese Ätherströmungen ansieht, die Erde überziehen, dann ist das ja ein wunderbar geordnetes mathematisches Netz. Oder verschiedene Netze, sogar an Ätherströmungen, die, also vertikale, horizontale Strömungen, die Erde unterhängen, wo man deutlich sieht, die sind eigentlich ein Abbild des Klangäthers. Klangäther baut immer sehr rhythmische, regelmäßige Strukturen und die Erde gibt sozusagen eigentlich irgendwo so ein Echo dieser kosmischen Sphärenharmonie und das drückt sich darin aus, dass über der Erde, also vor allem über der Erde, die Ätherkräfte eine ganz harmonische Ordnung haben, ganz regelmäßig sind. Und da gibt es ganz interessante Untersuchungen auch von Anthroposophen, wo man einmal versucht hat, vollständig zu erfassen, wie viele verschiedene Netze und Gitter es da gibt. Weil es gibt immer wieder so einzelne Angaben dazu. Ja, es dürfte also ein sehr regelmäßiges geometrisches Gitter hinter diesen Kräften stehen, aber es gibt in Wahrheit mehrere. Also einer dieser Anthroposophen vertritt die Auffassung, dass es 12 verschiedene eigentlich gibt, die sich in verschiedenster Form überlagern und durchkreuzen und dadurch entsteht eine ungeheure Mannigfaltigkeit. Man muss sich denken, dass die nicht nur horizontal gehen, sondern sie sind auch geschichtet und sie gehen vertikal nach oben. Und diese Strömungen zu kennen, und dann eine Kirche da hineinzubauen, genau in diese Strömungen. Und genau zu wissen, welche Qualitäten damit verbunden sind, weil da gibt es natürlich dann verschiedenste Kreuzungen, die positive Aspekte haben und andere, die wieder hemmende, negative Aspekte haben. Also die Kunst besteht, das eine auszusparen, das andere einzugliedern und daraus wird eigentlich die Kirche gebaut. Also auch ganz und gar nicht so aus Eigendenken, ich denke mal, wie die Kirche sein soll und mache einen Entwurf, sondern ich lese es der Natur selbst ab. Also diese Kunst der Äthergeometrie hat man gerade in Chartres sehr, sehr gut verstanden, sehr, sehr stark gepflegt. Und war sich bewusst, dass das alles aber letztlich Ausdruck ist eben der großen Sphärenharmonie, also der Planetenkräfte, beziehungsweise wie die Planeten dann überhaupt zum Fixsternhimmel stehen. Und daher ist Krönung als letztes oben die Astronomie, der Kultus der Sterne sozusagen, der eigentlich alles zusammenfasst und von dem alles ausgeht und das zusammenhängt mit der Saturnsphäre. Die Saturnsphäre ist die, die uns dann hinüberführt in den großen Makrokosmos. Also diese Zusammenhänge war man sich sehr bewusst. Es gab allerdings Einzelne in der Schule von Chartres, die dann sozusagen auch abtrünnig waren. Also es gab welche, bei denen einfach frühzeitig schon dieses Eigendenken stark geworden ist, stark hervorgekommen ist und die daher dann so mit dem eigentlichen Geist von Chartres nicht so ganz zurechtgekommen sind und die in einen Gegensatz dazu gekommen sind. Einer davon war etwa Berengar von Tours, so Ende des 11. Jahrhunderts ist er gestorben, ein Schüler des Fulbertus, aber eben einer, der den Intellekt stark entwickelt hat, der nicht immer so auf die Tradition, auf die lebendige Tradition bauen wollte, sondern halt selbst überlegt hat, na, wie müsste man das ausdeuten. Und da ist er mit einem sehr stark in Konflikt gekommen, mit der ganzen kirchlichen Ansicht der damaligen Zeit überhaupt. Es ist nämlich ein erster Abendmahlstreit, ganz heftig entbrannt. Ja, wie denn das ist mit der Wandlung? Wie denn die aufzufassen ist. Dazu muss man als Vorgeschichte sagen, dass es bereits zu dem Zeitpunkt sich schon eine relativ, naja, materialistische Missdeutung eingeschlichen hatte. Schon im Konzil von Konstantinopel 869, das Rudolf Steiner immer wieder erwähnt, von dem er immer sagt, das ist das Konzil, wo der Geist abgeschafft wurde. So sagt er das in kurzen Worten, weil vorher hat man gelehrt, der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Und mit dem Konzil von Konstantinopel 869 wurde offizielle Lehrmeinung, dass Geist spielt beim Menschen eigentlich keine Rolle. Die Seele hat ein paar geistige Eigenschaften, aber alles andere ist ketzerisch. Ja, es war vielleicht eh nur abgelesen, der Entwicklung irgendwo. Die Dinge haben immer auch einen ganz richtigen Hintergrund, das stimmt schon. Aber zugleich damit trat die Lehre auf demselben Konzil von Konstantinopel wurde etwa auch festgelegt, dass also mit dem Abendmahl, mit der Wandlung, dass das also ein sozusagen wirklich geradezu physischer Prozess ist. Man hat also gar nicht mehr so den Begriff gehabt der geistigen Wandlung, die damit verbunden ist und der geistigen Realität, sondern es ist so immer mehr zu einem äußeren Hokuspokus irgendwo geworden. Da gab es den Pascasius Radbertus, der diese Lehre vorhin vertreten hat und die dann angenommen wurde an dem Konzil. Und er schreibt also in seinen Schriften dann so alle möglichen Wundergeschichten, wo also wirklich die Hostie in blutiges Fleisch verwandelt wird und so alle möglichen wirklich grauslichen Dinge. Und naja, offensichtlich haben die Leute aber schon was sehr Handfestes gebraucht. Und Und da hat dieser Berengar von Tours, also bei dem der Intellekt sich schon zu entwickeln begann, stark, der hat gesagt, das ist ein Blödsinn, das glaube ich nicht und das stimmt nicht und das ist ein Unsinn. Wurde dadurch immer wieder als Ketzer angegriffen, allerdings ist er nie sehr hart angegriffen worden, weil das war zur Zeit Papst Gregor des VII. Und der hat ziemlich die Hand interessanterweise über ihn gehalten. Der hat ihn immer so ein bisschen beschützt und dadurch ist ihm nie wirklich was passiert. Er hat immer wieder widerrufen müssen, dann hat er es aber wieder von Neuem gesagt und so ging das Spielchen immer hin und her. Aber er hat also ganz richtig natürlich angekämpft gegen diese sehr materialistisch vergröberte Abendmahlslehre, die sich langsam eingeschlichen hat. Allerdings die andere Seite war, dass er natürlich auch völlig verloren hat den Begriff für die geistige Realität, die dahinter steckt. Und er hat halt dann, naja, das ist halt ein symbolischer Akt, der uns erinnern soll und das ist es eigentlich, aber sonst steckt keine weitere Realität dahinter. Also er bereitet damit eigentlich die Gedankenrichtung der Spätscholastik vor, dass Ideen sind keine Realitäten mehr, sondern was sich halt der Mensch ausdenkt und aus und sonst gibt es keine Realität dahinter. Also das, was dann Nominalismus genannt wurde. Während ja die Hochscholastik mit einem Thomas von Aquin noch vom Gedankenrealismus ausgeht. Also er sagt, ich bilde mir zwar meine eigenen Gedanken, aber die sind gleicher Natur wie die realen Gedanken, die draußen in der Natur wirken, die realen Schöpfungsgedanken und das stimmt zusammen. Also die Ideen sind geistige Wirklichkeit, ja sind die eigentliche geistige Wirklichkeit. Das ist also im Grunde, wenn man so will, gerade bei diesem absoluten Aristoteliker Thomas von Aquin, immer noch ein gewisser Nachklang des Platonismus, dass die Ideen die eigentliche Realität haben. Auch wenn er sie selber nicht mehr wahrnehmen kann. Auch wenn er nur mehr sich seine eigenen bilden kann und dann sagen kann, ja, aber was mir durch die Schriften und durch die Offenbarung überliefert ist, stimmt eigentlich mit dem zusammen. So hat man ja gearbeitet dann damals. Also man hat versucht, die eigenen Gedanken zu bilden und zu vergleichen mit dem, was in den Schriften überliefert ist und das dadurch zu interpretieren und so weiter. Und je weiter das Spiel ging, desto mehr kamen aber eben die Eigengedanken in den Vordergrund und man verlor immer mehr die Realität, die dahinter steht, aus den Augen. Also dieser Berengar von Tours war das ein gewisser Vorreiter. Insgesamt war so Ende des 13. Jahrhunderts der Höhepunkt der Schule von Chartres erreicht. Ja, man kann sagen erreicht, es erreicht so um 1200 herum den Höhepunkt eigentlich und dann ist es aber ziemlich schnell zu Ende. Der letzte große Lehrer, von dem man aber wenig Lebensdaten hat, und wir werden noch im Jänner von ihm sprechen, ein bisschen, denke ich, der auch schon selber sehr interessante Übergangsstufe darstellt zwischen Platonismus und aristotelischem Denken, der in der ersten Zeit ganz aus dem Platonismus heraus arbeitet, obwohl er interessanterweise da gerade in Paris lehrt, und dann erst später nach Chartres geht, da gibt es also eine nette Anekdote, die von ihm erzählt wird. Also, es war Alanus Abinsolis, von dem ich spreche. Der war damals also der größte Lehrer, könnte man sagen, auch in Paris, um 1200 herum, also noch vor der Hochscholastik. Und eines Tages geht am Ufer der Seine entlang, er möchte am nächsten Tag in einer großen öffentlichen Lehrrede über die Trinität sprechen, also über die göttliche Dreifaltigkeit und das also darlegen vor einer größeren Menschenmenge. Und so geht er halt in Gedanken, in Meditation versunken, das Ufer der Seine entlang und da sieht er ein Kind, das mit einem kleinen Löffel Wasser aus der Seine in ein kleines Loch schaufelt. Und jetzt fragt er das Kind, ja, was magst du denn da? Ja, ich möchte das ganze Wasser der Seen in dieses Loch schöpfen. Nein, du, das ist ja unmöglich, das bringst du nie zusammen. Und dann antwortet ihm das Kind, weit eher bringe ich das zusammen, als die Aufgabe, die du dir für morgen gestellt hast, nämlich über die Trinität zu sprechen. Also das Ganze war offensichtlich eine Vision, die er hatte, ein inneres Erlebnis, das er hatte, wo ihm gekommen ist, dass diese Aufgabe eigentlich zu groß ist für ihn. Und tatsächlich ist er dann am nächsten Tag auf der Lehrkanzel erschienen, hat gesagt, so, ihr habt den Alanus von Insulis gesehen, lasst euch das genug sein, zerreißt sein Gewand, verlässt den Lehrstuhl, verlässt Paris und geht in das Kloster von Citeaux. Und führt ab dem Moment dort ein ganz einfaches Leben und also das war ein ganz entscheidender Moment in seinem Leben. Er ist dann nur später, also noch einmal mit dem Abt von Citeaux, ist er dann wieder mal nach Paris gekommen, ich glaube nach Paris. Also da ging es um ein Konzil, wo es gegen die Ketzer ging. Mhm. Und naja, er hat den Abt gebeten, dass er ihn mitnimmt. Der Abt wollte zunächst nicht, aber naja, widerstrebend nimmt er ihn dann doch mit. Naja, ich möchte aber auch mit hineingehen dort. Naja, nein, du musst mit hineingehen, kannst nicht. Und überhaupt, du darfst da gar nicht hinein. Naja, er lässt dich doch überreden und unter dem Mantel des Abtes schwindelt er sich sozusagen hinein und Abt mit vier Füßen, genau. Naja, und dann gibt es halt die großen Debatten und die großen Reden, also zwischen den Ketzern oder also vor allem Waldenser und so in die Richtung war das, alle legen ihre Argumente da und es ist eigentlich ziemlich stockt das Ganze, man kommt nicht weiter und dann erhebt dem Alanus ab Insulis seine Stimme und liefert also eigentlich die Argumente, die dann zur Verdammung und Verurteilung der Ketzer führen. Das ist ganz interessant. Ja? Er ist also der dann gegen die Ketzer spricht. Sollte man doch denken, ja, und er ist ein geistig sehr hochentwickelter Mensch, aber er spürt auch sehr stark, dass da Impulse drinnen leben, die einmal zur Ruhe kommen müssen. Dass dort noch alte, hellsichtige Kräfte und dergleichen drinnen sind, die jetzt weichen müssen. Und ja, wie er die Ketzer widerlegt, ist eigentlich im ganz klassisch aristotelischen, streng rationalen Sinn, im streng logischen Sinn. Und man sieht an seinen Werken auch, wie die erste Phase eben ganz platonisch ist noch. Und die zweite, in der zweiten Lebensphase, gerade in der, wo er in Citeaux war, also nicht mehr in Paris, sondern in der Einsamkeit und wo er sonst eigentlich nur als Schafhirte mehr oder minder gewirkt hat und daneben eben seine Schriften verfasst hat, dass er dann immer stärker dieses logisch-aristotelische herausbringt und immer mehr sieht, dem gehört zunächst einmal die Zukunft. Das, was im Platonismus war, muss für eine Zeit lang in den Untergrund gehen und etwas anderem Platz machen, weil sich der Mensch auf die eigenen Füße stellen muss. Das ist ganz interessant und eben, wie er da so die Ketzer widerlegt, offensichtlich mit flammender Rede, sagen nach der einen Überlieferung der Papst selber, der auch anwesend war, nach einer anderen Überlieferung die Ketzer, entweder bist du der Teufel oder du bist Alanus von Insulis und dann gibt es sich eben zu erkennen, dass er das ist und ja, es ist auf jeden Fall so um 1200 herum ist das Zeitalter von Chartres und des Platonismus zunächst einmal vorbei. Es gibt dann noch so letzte Reste, die sich in die Schule von Orléans hinüberretten und dort noch eine Zeit lang gedeihen. Und das hat sicher auch eine Bedeutung dann später, Jungfrau von Orléans und dergleichen. Dort leben also noch so Reste dieses Gedankengutes weiter. Es gibt sogar so ein ganz berühmtes Gedicht, das geschrieben ist, jetzt über diese Auseinandersetzung zwischen Paris und Orléans jetzt. Und zwar nennt sich das La Bataille des Sept Arts, also der Kampf der sieben freien Künste. Und zwar zwischen Paris, wo ganz die Dialektiker, die Logik vertreten wird, und Orléans, wo ganz auf die Grammatiker gesetzt wird, also auf das Wort Grammatik im Sinn, wie wir es besprochen haben. Und doch aber am Ende siegt die Logiker und die Logiker oder Dialektiker und die Grammatik muss sich eben zurückziehen in ihr Exil, so in ein kleines Grätzl um Orléans herum. Aber, so sagt dieser dieser Dichter Henri d'Andilly, es wird eine Zeit kommen, wo die Grammatik zurückkommen wird, wo das Wort zurückkommen wird. Er sagt in 30 Jahren, aber das ist vielleicht nicht so im wörtlichen Sinn zu nehmen, weil es wird tatsächlich etwas länger dauern oder dauert etwas länger, aber es kommt, wir kommen jetzt in die Zeit herein, wo das wieder kommen muss, also vor allem bei uns Anthroposophen. Denn auch im Anthroposophischen eben, wir haben ja gesehen, dass Anthroposophen sich aus diesen beiden Strömungen rekrutieren, aus der platonischen und der aristotelischen. Und bis jetzt ist der Hauptstrom aber, sind die Aristoteliker. Also das heißt, die mit dem Eigendenken und mit dem logischen Verstand einmal versuchen zu verstehen und zu interpretieren oder missinterpretieren, was Rudolf Steiner an Äußerungen aus seiner Hellsichtigkeit herausgegeben hat, die aber selber nicht den geistigen Einblick haben. Es ist ja eigentlich auffallend geradezu, dass innerhalb der anthroposophischen Strömung sehr, sehr wenige hellsichtige Menschen sind. Es sind höchstens Einzelfälle. Ich meine, da gibt es ja rundherum genug andere, nur welche Qualität das hat, ist ein anderes Kapitel. Aber es war zunächst einmal notwendig, dass der Intellekt zubereitet wird, jetzt wirklich diese geistigen Wahrheiten zu verstehen. Das war die Aufgabe bis jetzt, bis in unsere Zeit. Und Rudolf Steiner sagt ja deutlich, am Ende des 20. Jahrhunderts, na, das haben wir hinter uns, müssen die Platoniker dazukommen. Da kommen die Platoniker dazu und dann muss beginnen auf neue Art, jetzt verbunden mit dem Eigendenken, das ganz aus dem Ich-Bewusstsein herkommt, muss dazukommen aber wieder diese platonische Ideenwahrnehmung, das heißt Wahrnehmung der Gedanken in der Außenwelt, Wahrnehmung der Gedanken der geistigen Wesen, die um uns herum sind. Das müsste jetzt kommen. Langsam. Aber zunächst einmal eben musste das Aristotelische nach der Schule von Chartres gepflegt werden. Und eben etwa dieser Alanus von Insulis sagt sehr deutlich, dazu wird sich das ganze Weltbild ändern müssen. Rudolf Steiner schreibt in einem seiner Vorträge, in einem seiner Karma-Vorträge, wie dieser Alanus ab Insulis ganz sehr deutlich gelernt hat, dass jetzt ein neues Weltsystem heraufkommen müsse, das die Sonne in den Mittelpunkt stellt und ganz abstrakt eigentlich berechnet, wie da die Sterne, die Planeten herumkreisen. Und dass das aber notwendig ist, dass das kommt. Also dass das, was dann Kopernikus gebracht hat, dass das eine Notwendigkeit ist, auf die er hinsieht. Aber er sagt, natürlich, es wird auch völlig die geistige Wahrnehmung wird verschwinden. Wenn man aber jetzt versteht, dass der Weg der sieben freien Künste durch die Planetensphären eigentlich geht, und dass dieses Erlebnis ganz darauf ausgerichtet ist, auf das ptolemäische System, wo die Erde im Mittelpunkt steht. Weil das ist der geistige, reale Weg. Diesen Weg von der Erde aus in diese kosmischen Sphären hinaus steigt der Mensch nach dem Tod, beziehungsweise von dort kommt er zu einer neuen Geburt herab. Das heißt, er erlebt eigentlich den geistigen Gehalt des ptolemäischen Systems. Aus dieser Sicht erlebt der Mensch eigentlich seinen geistigen Weg. Und wenn ich jetzt einmal zunächst abstrakt die Sonne in den Mittelpunkt stelle, ist das was mit dem eigenen geistigen Erlebnis zunächst einmal nichts zu tun hat. Weil für das eigene geistige Erleben steht das zunächst gar nicht im Mittelpunkt, sondern da steht eben, der Ausgangspunkt ist die Erde und der Weg hinaus in den Kosmos. Und das gehe ich eigentlich immer wieder durch, diesen Weg. Also ich gehe immer wieder durchs platonische System eigentlich durch. Wenn ich das jetzt plötzlich umlege auf das andere, das heliozentrische, wo die Sonne im Mittelpunkt steht und die Erde irgend so ein Planeterl ist, das da auch irgendwo herumkreist, dann hat es überhaupt keine Beziehung mehr zu dem, zumindest in den unterbewussten Tiefen vorhandenen Erinnerungen an dieses vorgeburtliche Heruntersteigen. Das deckt das also immer stärker noch zu. Und man beachtet vielleicht immer wieder zu wenig, wie also solche fixen Ideen, möchte ich geradezu sagen, solche Grundideen, wie das geradezu Erkenntnismauern aufrichtet. Das ist geradezu ein geistiges Gefängnis. Wir leben heute in ganz starken geistigen Gefängnismauern. Gewisse Dinge sind einfach für die meisten nicht denkbar oder nur so und so denkbar und anders nicht. Und das hängt ja mit der ganzen Erziehung der Schule, durch die Schule und so weiter zusammen. Und das alles beruht im Grunde letztlich auf dem kopernikanischen System, also auf einer mechanistischen Auffassung des Sonnensystems, dass die Erde irgendwo so gleichgültig herumkreisen lässt. Und es drückt also alles das, was eigentlich Erinnerungen sind an diesen Weg durch die geistige Welt herunter zur Erde und wieder hinauf und immer wiederkehrenden Zyklen da durchgeht, das drückt es immer mehr in den Hintergrund und deckt das zu. Und damit verschwindet natürlich auch der Platonismus, weil wir haben ja gesagt, das ist eigentlich wieder Erinnerung an dieses Vorgeburtliche, also etwas von dem heraufkommen. Und daher ist das, was wir heute an Bildung haben, ist eben nicht vergleichbar mit der Nutzung dieser Bildekräfte der Planetensphären, wie man sie mit den sieben freien Künsten gepflegt hat. Also was wir heute in der Schule pflegen, ist was ganz anderes im Allgemeinen. Aber es hat von einer anderen Sicht aus gesehen natürlich auch einen Sinn und eine Notwendigkeit, denn so wie man es da gepflegt hat in der Schule von Chartres, ist es ein Bewusstmachen dieser Naturätherkräfte, die durch uns durchfließen und ein inspiriert werden aus diesen Naturätherkräften. Und die sind so stark, dass sie eigentlich ein Eigendenken nicht entwickeln lassen. Und das Denken besteht ja auch im Bilden, in den Ätherkräften. Wir arbeiten mit den Ätherkräften eigentlich, wenn wir denken. Denken sind Formen, Bilden im Äther, die sich dann in der Seele widerspiegeln und dadurch wird es bewusst. Das Eigendenken beruht nämlich nicht auf diesen Naturätherkräften eigentlich, die bereiten das höchstens vor, sondern wir haben schon einmal davon gesprochen, dass eigentlich vom Herzen aus das Blut ätherisiert wird. Vom Herzen aus steigen Ätherkräfte, die ganz neu entstehen. Die entstehen eigentlich dadurch, dass wirklich Materie aufgelöst und in Ätherisches verwandelt wird, in ganz geringen Mengen, durch die Tätigkeit des Ich. Und das ist keine Naturätherkraft, das ist keine, die wir auf dem Weg durch den Kosmos geschöpft haben, sondern die wir erzeugen durch die Tätigkeit unseres Ichs. Und das bildet eigentlich die Grundlage des Eigendenkens. Zunächst sehr abstrakt, nur in der Widerspiegelung durch die Gehirnkräfte, das ist halt dann die abstrakte Logik, aber das wird etwas Stärkeres werden. Und wir müssen eigentlich immer mehr erreichen, dass wir in diesen Kräften, in diesen Ätherkräften, in diesen Herzätherkräften, die wir selber erzeugen, dass die immer reicher und reicher werden, einmal genauso reich werden wie die Naturätherkräfte. Dass wir eigentlich alles das, was Naturätherkräfte sind, zwar beobachten können, erkennen können, aber dass wir es eigentlich zu neuen Ätherkräften verwandeln, zu etwas ganz Neuem, was nicht einfach übergeht, sondern was ein Neubeginn ist. Mit dem bereiten wir eigentlich die Zukunft vor. Mit dem bereiten wir etwa vor das nächste planetarische Dasein. Wir bereiten damit vor die Natur des nächsten Kosmos im Wesentlichen, auf dem wir uns verkörpern werden. Also des neuen Jupiter, des neuen Jerusalem, wie es in der Apokalypse heißt. Denn trotz allem, die Naturätherkräfte, so großartig sie sind, so stark sie immer noch heute sind, aber sie sind auf dem Weg des Absterbens. Sie sind etwas, was in dieser Art nicht in die Zukunft weiterführen wird. Das wird immer geringer werden. Das wird sich immer mehr erschöpfen. Aber es muss ersetzt werden durch etwas Neues. Und daher ist dieses Abschneiden von den Naturätherkräften oder von dem Erleben der Naturätherkräfte in gewissem Sinne, auch wenn es zunächst in den Materialismus führt, etwas Notwendiges gewesen. Was eben selbst man kann durchaus sagen, hoher Eingeweihter wie Alanus ab Insulis, den Rudolf Steiner immer wieder als den größten Lehrer von Chartres bezeichnet, mit dem eigentlich die volle Reife der Schule von Chartres erreicht wird, wo der selber einsieht, aber es muss die Zeit kommen, wo diese wunderbaren Kräfte zunächst einmal versiegen. Und der Mensch muss sich auf sein eigenes Ich stellen. Und das ist eben dann, hat begonnen mit der Hochscholastik, und ist weitergegangen in dem immer stärkeren Ausarbeiten des im Grunde logisch-aristotelischen Denkens, oft wenn es auch im Widerspruch zu vielen Aussagen Aristoteles dann genommen wurde und Aristoteles verteufelt wurde und alles Mögliche, aber die Logik, die er entwickelt hat, wird eigentlich immer weiter fortgesetzt und ausgebaut. So weit ausgebaut, dass sie schließlich sogar fähig wird, Geistiges zu verstehen, wie es eben durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners herausgekommen ist. Ich meine, das ist ja eine der Hauptaufgaben, auch die sich Rudolf Steiner gesetzt hat, das Denken so, und zwar das durchaus logische Denken, so biegsam zu machen, dass es auch geistige Wahrheiten erfassen kann. Und sie zumindest widerspruchsfrei denken kann. Auch wenn man sie selber noch nicht schaut, aber sie so denken kann, dass man nicht das Gefühl hat, nicht das beleidigt, aber meine ganze Logik kommt damit nicht zusammen. Den meisten Leuten geht es ja so, wenn sie das hören, nein, das ist unlogisch und das verstehe ich nicht und das kann nicht sein. Aber warum? Weil sie gefangen sind in sehr engen Denksystemen, die mit dem Kopernikanismus heraufgekommen sind, aber die eben wieder nur ein enger Kanal dessen sind, was mit der Logik alles möglich ist. Weil letztlich alles das, was Rudolf Steiner sagt und schreibt, ist nicht unlogisch, auch wenn man es nicht durch logisches Grübeln finden kann, aber man kann es, wenn es einmal gefunden ist, verstehen und begreifen, wenn man nur will. Und das war der Weg der Anthroposophen bis jetzt. Und jetzt aber muss dazu kommen eben auch die geistige Wahrnehmung. Noch nicht Hellsichtigkeit, noch nicht Imagination, aber Erleben der Gedankenrealität um uns und das in Beziehung setzen zu der eigenen Gedankenrealität, die wir selber erzeugen. Und das miteinander bewusst ins Spiel zu bringen. Wir werden darüber noch genauer sprechen im Weihnachtsvortrag. Das passt nämlich ganz genau dort hinein. Weil auch im Weihnachtsgeschehen sind ja zwei Strömungen da, die zusammenwirken müssen. Und das hängt damit auch zusammen. Aber das werden wir uns das nächste Mal genauer anschauen. Danke. Okay.